Das Ganze ist sehr vielschichtig. Das Erste ist sicherlich, was er nicht will, ist, dass der Mensch benutzt wird wie eine Sammlung. Das schreibt er immer wieder. Also ihm ist es unangenehm, nützlich zu sein, ja, für die anderen. Weil er denkt, dass auch die Sachen und auch die Tiere nützlich sein können. Ja. Das richtig ist aber das, was nicht nützlich ist. Ich glaube, das ist eine bestimmte Haltung, die im Grunde, obwohl sie formuliert wird, auf eine andere Art und Weise, aus einem bestimmten und im Grunde etwas problematischen, obwohl ich weiß nicht, was man dazu sagen soll, im Grunde Kunstverständnis kommt. Ja? Es gibt eine Vorstellung über die Hochkultur und vor allem Heirat, ja? Dass ich bei vielen Menschen sozusagen nach wie vor angetroffen habe, ein Heirat literarischer Text ist einer, den man nicht verstehen kann. Oder ein authentisches Kunstwerk ist das Kunstwerk war uninterpretierbar, unverständlich, uninformativ, schlecht gemacht, als Design nicht anwendbar und so weiter ist. Das heißt, das High Art sozusagen wird assoziiert, interessanterweise vor allem im öffentlichen Bewusstsein. Im Grunde würde ich sagen, dass Bataille ist jemand, der aus der Perspektive der Massenkultur und des Massenbewusstseins High Art anschaut. Ja. Und sich fragt, worin unterscheidet sich ein High Art Bild von einem Nicht-High Art Bild, sagen wir kitschige Bild. Weil der kitschige Bild zum Beispiel stellt eine Kuh. Ja. Da. Und es ist sozusagen informativ. Ja? Man kann sagen, das ist eine Kuh und sie sieht so aus und frisst der Gras und so, ich weiß nicht was. Ja? Also irgendwie ist es nicht ungünstig. Ja? Aber wenn man zum Beispiel Pollock sieht oder was auch immer, da ist es eine völlig sinnlose, uninterpretierbare Kombination der Farben und Flecken. Daraus lässt sich nicht schließen, darüber lässt sich nicht sagen, das kann man nicht verwenden, das gefällt einem auch nicht und generell ist es total überflüssig. Ja? Also Fazit, es ist die höchste Errungenschaft der Moderne. Diese Perspektive kann man interessanterweise bei Adorno auch finden. Ich glaube, deswegen ist Adorno auch so populär geworden. Das sind alle Autoren, die so eine Massenappell haben. Auf der einen Seite ist High Theory, auf der anderen Seite die Ansatz von der Massensensibilität. Und so müssen auch die Menschen sein, wenn sie souverän sind, ist nicht anders, als wenn sie High Art sind. Ja. Das heißt, sie lassen sich nie einspannen und irgendwie ausbeuten und das, was sie schreiben, führt zu nichts und was sie tun, führt zu nichts. Er sagt auch interessanterweise als Beispiel der Souveränität, die Souveränität ist ein Mensch, armer sozusagen Außenseiter, die irgendwo schläft, ja, auf der Straße. Er ist Landstreicher, ja, ist nicht zu gebrauchen. Und der König ist auch nicht zu gebrauchen. Ja. Ja, die Ansammlung von Menschen, die nicht zu gebrauchen sind. Das beginnt schon mit Roger Caillois, von dem Bataille alle seine Figuren nimmt, wobei Roger Caillois selbst ein esoterischer ironisch, selbstparadistisch, also komplizierter Autor ist, der wenig was geschrieben hat, aber alles, was er geschrieben hat, war absolut leer. Und er sagt es eben, Roger Caillois, dass der König ist so etwas wie Landstreicher und hohe Kunst ist so etwas wie Müll und so weiter. Also alle Sachen, die man rauswirft, ja, die unnütz sind. Entweder bringt man sie im Museum unter oder in Mülleimer. Das ist sozusagen die Sache des Zufalls. Wichtig ist, dass das ist nicht zu gebrauchen. Diese Position nicht zu gebrauchen, vertritt er gegen lange Zeit, 20er, 30er Jahre, wo er befreundet war mit Roger Caillois, noch ein paar Leute, Michel Leris und so weiter, in einer großen Polemik gegen die surrealistische Bewegung, gegen Breton und Aragon und Eluard und so weiter. Die haben sozusagen das Zentrum ihrer Aktivitäten war die Zeitschrift Surrealismus im Dienst der Revolution, Surrealismus Service der Revolution, wo sie sozusagen die Frage ständig gestellt haben, wie man die Träume gebrauchen kann, wie man die Kunst gebrauchen kann, wie man das Begehren gebrauchen kann, und zwar im marxistischen Sinne für die Bekämpfung des Faschismus und für den Sieg der kommunistischen Zukunft. Und Gegenströmung wurde er vertreten von der Zeitschrift Acephal, also der Kopflose. Und der kopflose Mensch, es ist ein Mensch, der nicht zu gebrauchen ist. Er hat keinen Kopf, ja. Er kann nicht ein Denken, er kann nur spontan handeln. Er ist unzuverlässig, an ihn kann man nicht appellieren. Er bringt keinen gesellschaftlichen Nutzen, ja. Er ist grundsätzlich ein überflüssiger Mensch. Und so der Künstler ist für Bataille, er spricht über die Künstler, ist der Acephal, der Kopflose, ja, der keinen Nutzen bringt. Und alles war, alle Versuche Kunst zu benutzen, ja, lehnt er ab. Nun waren mit weniger Ausnahme alle Surrealisten damals Trotzkisten. Ja. Und das war eine große Polemik zwischen Trotzki auf der einen Seite und Stalin auf der anderen Seite. Also war nur logisch, dass schon von den 20er, 30er Jahren Bataille hat eine gewisse Affinität in Bezug auf Stalin bekommen. Und zwar Stalin, den Grausamen, ja, der sozusagen, wenn man liest ja seine Texte, es geht darum, dass eigentlich Trotzki und Breton, weil diese französischen Trotzkisten, sie sind einfach schwache Menschen, ja, die denken, sie sind wichtig, sie engagieren sich für irgendwelchen Quatsch, aber im Grunde sind es grausame Tyrannen, ja, die starken Menschen, die etwas tun. Ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, L'Arche d'Or von Buñuel. Buñuel war damals auch sehr nah an Bataille. Ja? Und wenn Sie sich hier erinnern, der Held ist ein junger Mensch, der von Dessart inspiriert ist und zu Beauftragten für die humanitäre Hilfe bei der Ligue des Nations, also damalige UNO, Titel der UNO, sich engagiert, um an die Bevölkerung also Lärm zu verüben. Ja, er schlägt dann die Blinden. Ja, so, ja, so. Das ist diese Szene und am Ende kommt er als eben diese Beauftragte in humanitären Angelegenheit zu einer Empfang, wo er verführt wird von einer Dame aus der Gesellschaft und dann klingt die Musik und er ist total nostalgisch geworden und total sentimental und schläft praktisch in ihren Armen ein und dann kommt am Ende sozusagen ein Schlüssel, zusätzlicher Schlüssel, eine Szene aus Dessin, die so endet, dass, da, dass die Mönche aus dem Kloster kommen, ja, und da kommen sozusagen junge Frauen schon gemartert, ja, im Blut hinterher und bitten um Gnade und sie töten sie und gehen weiter. Also das ist sozusagen diese Beauftragte in humanitären Angelegenheiten, ist jemand da zwischen seinem Ideal eines grausamen Helden und sozusagen wirkliche Idylle, irgendwie sein richtiger Ort nicht finden kann. Und das ist mehr oder weniger, also sozusagen, er ist ein, das ist auch nicht interessant, dass, der, dass in L'Arche d'Or, ich weiß, warum das nicht aufgenommen worden war, wieder aufgenommen worden war, statt alle ungeachtet alle Skandale, dass dieser Beruf der Hilfe in humanitären Angelegenheiten, die einem erlauben, die Grausamkeit dieser Welt sozusagen zu erleben, unmittelbar zu erleben, und an ihnen helfend oder wie auch immer teilzunehmen, dass dieser Beruf sehr ambivalent ist. Ja? Diese Analyse von Buñuel ist, glaube ich, nach wie vor nicht ohne Relevanz. Und es ist genau die Perspektive, unter der das alles gesehen wird. Also besser unnütz zu sein in humanitären Angelegenheiten und alle anderen. Das gesagt, will aber der Bataille trotzdem diese Menschen, überflüssige Menschen, nicht aus der Ökonomie völlig herausfordern lassen. Ja? Und plötzlich ist da genauso wie in diesem Film von Buñuel, dieser Beauftragte humanitärer Angelegenheit, er kommt plötzlich zu einer sentimentalen Perspektive, diesmal eine ökonomisch sentimentale Perspektive, wo es plötzlich sich herausstellt, dass das Verschwenden auch Nutzen bringt. Ja? Vielleicht in einem anderen Sinne, in einem höheren Sinne. Ja? Vielleicht irgendwie sublim oder vielleicht irgendwie im Rahmen einer anderen Ökonomie, alternativen Ökonomie oder allgemeinen Ökonomie. Aber irgendwie ist es doch nützlich. Und zwar ist es nützlich, weil diese Souveränität des Menschen und die Möglichkeiten des Menschen und die Autonomie des Menschen auf eine spektakuläre Weise manifestiert wird. Ja? Das heißt, in der Welt der normalen Ökonomie entstehen alle Werte durch den Utilitarismus, den herrschenden Utilitarismus, durch den Einsatz der Menschen bei einer gewissen Betätigung. Allerdings kann man sagen, dass die Menschen selbst einen Wert haben. Und die Menschen selbst einen Wert haben, unabhängig davon, wie sie eingesetzt sind. Aber wie kann man beweisen, und zwar ökonomisch beweisen, dass die Menschen die Würde und den Wert haben, unabhängig von ihrer Benutzung und von ihrer instrumentellen Wert? Dadurch, dass sie sich manifestieren als diejenigen, die ja auch alles verlieren werden, als solche überflüssige, souveräne Gestalten. Dadurch, dass sie aber sich so manifestieren, verleihen sie auf eine sehr interessante Weise, und das ist sozusagen das Interessante, sicherlich ökonomisch Interessante bei dieser Theorie, sie verleihen den Wert all dem, das sonst keinen Wert hätte. Zum Beispiel Glücksspiel, zum Beispiel alle möglichen Betrügereien, ja, die schief gehen, zum Beispiel Kunst, zum Beispiel Literatur, das ist für ihn alles das Gleiche. Zum Beispiel Religion, Zum Beispiel Aktionen wie zum Beispiel sich zu betrinken und vom Fenster zu springen. Ja, also irgendwie sie sich spektakulär, interessant, originell zu betätigen, im Sinne ein Bild schaffen, das irgendwie im Gedächtnis stecken bleibt. Und dazu gehört, sagt er, alles, was für diese Verschwendung nützlich ist. Also Tabak, ja, Wein, Drogen, alle möglichen Grausamkeiten, ja, die an sich selbst und andere angewendet werden können. Aber auch eben halt Glücksspiele, Diamanten. Ja, und überhaupt alles, was die Pariser Bevölkerung ihre Frauen kauft, ja, weil das ist eigentlich das Gleiche, sich in Ruin zu treiben. Ja. Also schöne Sachen für die Frauen zu kaufen, ist das Gleiche, wie sich aus dem Fenster zu springen. Oder eben, ja und so. Also es sind verschiedene Varianten, sie selbst zu ruinieren. Ja. Aber da diese verschiedenen Varianten, sie selbst zu ruinieren, dazu führen, dass der menschliche Wert gerade dadurch zu Vorschein kommt, sind auch die Mittel relevant. Ja? Und das ist, warum auch Glücksspiele und die Mode und die Kunst und der Selbstmord und das alles und die Religion und der Opium und der Wasser, das alles gehört auch zur Kultur. Das hat auch wirtschaftliche Bedeutung. Und so weiter. In diesem Sinne ist das Denken von Bataille extrem ambivalent und viele haben versucht, das in verschiedene Richtungen zu entwickeln, auch Derrida. Aber ich glaube, dass das Ambivalente ist interessant. Es ist eine extreme Romantisierung des Menschen und gleichzeitig extreme Ökonomisierung des Romantischen. Auf der einen Seite ist der Mensch plötzlich absolut romantisch und alle Bezüge des wirklichen Lebens rausgelöst. Auf der anderen Seite diese Herauslösung selbst, der Folgen dieser Herauslösung oder Ergebnis dieser Herauslösung, ist genau das, was sozusagen am ökonomischsten ist oder am effektivsten und eigentlich eine zutiefst ökonomische Operation, die neue Werte produziert, die Werte zirkulieren lässt und so weiter und so fort und eigentlich ein Teil der allgemeinen Wirtschaft ist, weil gibt es die Mode nicht, gibt es Diamanten nicht, gibt es Glücksspiele nicht, gibt es alles das nicht, gibt es da Drogen nicht, da bricht wahrscheinlich die ganze Wirtschaft zusammen. Ja. Und eben diese Perspektive einer romantisierten Ökonomie und einer ökonomisierten Romantik, Poetmodie sozusagen als ökonomische Größe. Das macht Bataille interessant. Er wurde oft dafür kritisiert, dass er das macht, aber ich denke, das ist genau das Reizvolle. Gibt es noch Fragen? Wir haben ein bisschen oder Diskussionsbeiträge. Ich habe Bataille gemacht in Amerika, jetzt über ein Semester lang. Und es ist interessant, dass die einzige Frage, die kam, nach meiner ersten Darstellung, da ist eine junge Dame hat gefragt. Es waren ganz hauptsächlich junge Mädels aus der Provinz, das war an der Goethe, hat gefragt, aber können Sie doch kommunizieren, warum doch die Geschlechtsakte wie ein Zügel ist? Ja, wir haben auch die ganze Zeit darüber nachgedacht. Also können Sie das wirklich erklären? Und das bedeutet, dass Bataille war auf der einen Seite immer stolz darauf, dass er nie gearbeitet hat, sozusagen für seinen Ruhm, ja, gewissermaßen. Ja, er war ein Bibliothekar, hatte ein sehr, sehr kleines Einkommen und so weiter. Auf der anderen Seite, wenn man analysiert, seine verlegerische Tätigkeit in erster Linie. Er hat die erfolgreichste Zeitungen und Zeitschriften gegründet. La Critique, der nach dem Krieg gegründet hat, funktioniert bis heute. Es war immer extrem erfolgreich. alle seine Editionen waren erfolgreich. Er hat so eine Fähigkeit, so solche Catchphrase, ja? Er hatte so eine Fähigkeit zur Werbung. Ja? Er wäre eigentlich ein guter Texter, ja? Für die heutige Werbung. Und gerade, weil er so ein Laienphilosoph war, ja? Er war nicht ein Professor mit einer stabilen Situation und so weiter, er musste sozusagen die Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich ziehen. Und er hatte unglaubliche Fähigkeit, durch solche Züge und Sätze und so weiter die Leute beeindrucken. Ja, aber gibt es da tatsächlich Fragen, weil es ja schon ein wichtiger Autor ist, gibt es da zusätzliche Fragen zu
an dich, Jakob, sind dann im Sozialismus die ganze, also der ganze soziale Körper, sprich die einzelnen Personen, dann alles Souveräne? Oder ist es dann einfach nur Staat?
Zukunft,
oder? Ja. Aber also die Zukunft, die gibt es ja nicht mehr, weil ja die Zukunft in die Gegenwart verlagert wurde.
Ich glaube, das ist auch eher, dass also in seiner romantischen Utopie funktioniert das.
Also es werden nicht unter dem Sozialismus alle Mitglieder souveräner.
Naja, wäre es ja auch irgendwann spannend, weil ich meine, ich habe das. Weil, ich meine, auch dieser Vergleich mit Mondrian, ja, weil es dann auch eben irgendwie sein Konzept dazu eher, das funktioniert vielleicht in so einer ästhetischen Struktur, aber das heißt also, jeder wäre schon souverän, aber auf eine reinere Weise souverän, weil er nicht mehr in Abhängigkeit tatsächlich mit anderen verwickelt ist, sondern nur noch zur Totalität geht. Was das jetzt tatsächlich außerhalb einer ästhetischen Qualität bedeutet, weiß ich jetzt nicht, ob das dann wirklich einen Unterschied wäre.
Ja gut, das ist eine, es gibt ein bisschen die gleiche Richtung, es war so ein Tarabuken, übrigens, den hat gelesen auch der Tarabuken, das hat so ein Text über Malevich und Tarzan geschrieben und Rodchenko, das hieß Das letzte Bild. Das letzte Bild ist, keine Ahnung, ja. Der Dernier Tableau, da gab es ja Ausstellungen und so weiter. Obwohl, ich glaube, auf Deutsch liegt es nicht vor, ich mache jetzt ein Sammelband der Tage in Zucker-Pelag. Aber in Frankreich war es sehr viel über das Le Dernier Tableau. Und da gibt es also eine Passage, die viele Menschen damals beeindruckt hat, nämlich da sagt, da der Luxus und Konsum in der ideellen kommunistischen Gesellschaft abgeschafft werden und schon abgeschafft werden. Man arbeitet nur, um zu produzieren und produziert nur, um zu arbeiten. Ja? Das macht keinen Sinn. Und da es keinen Sinn macht, kann man sagen, dass die sozialistische Gesellschaft selbst ein souveräner, also er sagt eben, gegenstandsloser Kunstwerk ist, im Sinne von Malevich. Ja? Es ist sozusagen ein schwarzes Quadrat, weil es nicht darstellt. Ja? Die bürgerliche Gesellschaft stellt bestimmte Bedürfnisse da, ja? Oder bestimmtes Begehren da und so weiter. Ist sozusagen inhaltlich. Aber sozialistische Gesellschaft sozusagen ist rein formal, weil die Menschen nur leben und formal sind. So, ne? Es ist ein Kreis, das der Menschen nur formal bestimmt. Und dadurch alles Menschliche austreibt und jeden Inhalt austreibt. Und was bleibt, ist reine Konstruktion. Ja, also es ist konstruktiv und ungegenständig im Sinne der Avantgarde. Und diese Figur hat sehr viele beeinflusst, auch Ernst Jung übrigens. Ja, spricht darüber. Auch Bataille spricht darüber, das ist das eine. Aber es gibt eine interessante Passage im dritten Band, ja, was Sie gesehen haben, das ist der Band Nummer 1 und 2, ja, was ich glaube in Deutsch übersetzt. Dritter Band ist, glaube ich, noch nicht das Deutsche übersetzt. Und da gibt es ja eine Passage über die Psychologie von Stalin, wo er weiß nicht, wie man das alles sozusagen charakterisieren soll und sagt am Ende, es wäre schon gut, wenn es sich herausgestellt hätte, dass Stalin seine Grausamkeit genießt. Weil wäre es so, wäre er wirklich souverän im klassischen Sinne des Wortes, dann wäre die sozusagen, da wäre so eine Hälfte von der Saat. Und dann könnte man ihm zustimmen und vorbehaltlos bewundern. Allerdings, sagt er, und er zitiert viele Zeugnisse, viele Bekannten und die Leute, die ihn kennen, sagen, dass er unfähig ist zu genießen und dass er nur rational handelt, überhaupt nicht spontan ist, sehr asketisch lebt und im Grunde auch der arbeitet wie jeder andere Arbeiter im sowjetischen Staat. Und da steht uns vor großen Problemen. Im Endeffekt entscheidet alles Psychologie von Stalin und es deutet alles darauf, dass es keine so gut passende Psychologie ist, die nicht so sich leicht beschreiben lässt, wie es eigentlich sein soll. Also er hätte schon einen Tyrannen, modernen Tyrannen, das sozusagen so eine sadistische, neosatische Tyrannen eigentlich hergestellt hat, hätte ja gesagt. Ja. Aber zu so einer kalten Rationalität weiß er nicht, was er sagt. Gut, wir machen jetzt eine Unterbrechung und wir versammeln uns, würde ich sagen.